Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und mir remote zugeschaltet sitzt
Florian Zapp.
Florian, was machen wir heute?
Ja, wir sprechen heute über die Zukunft, wie das am Jahresende, wo wir hier aufnehmen oder gegen Jahresende, eigentlich sehr passend ist. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, mit dem wir ausführlich über das Thema Zukunft und auch über ein Format, das er auf die Beine gestellt hat, sprechen, wie man in größerem Rahmen über Zukunft sprechen kann. Unser Gast heute ist...
Mein Name ist Oliver Kemmern und schön, dass ich hier bei euch sein darf.
Ja, lieber Olli, du bist ja selber Podcaster, ne? Das ist ganz spannend, es hat so lange gebraucht. Zu Beginn, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du? Gibt bestimmt auch noch Leute da draußen, die dich noch nicht kennen.
Ja, das sind wahrscheinlich sehr viele. Ich habe irgendwo vor langer, langer Zeit irgendwie in zwar Mitte der 90er Jahre mit meinem Bruder zusammen eine Digitalagentur gegründet. Und von Haus aus bin ich eigentlich Maschinenbauer. Ich habe Maschinenbau studiert und war dann irgendwie, habe dann in den USA Diplomarbeit geschrieben. Und da habe ich dann irgendwie, das war so 96, glaube ich, da festgestellt, dass die Amerikaner schon viel weiter waren als wir und dass dieses Internet da auf einmal klasse war. Und mein Bruder Christoph, den du ja auch kennst, Martin, der hat damals Informatik studiert und wir kamen zurück und waren total geflasht und haben gesagt, wir müssen was mit diesem Internet machen. Und da haben wir 98 dann angefangen und haben damals eine Digitalagentur gegründet, die ChemWeb hieß, also von unserem Nachnamen abgeleitet und Web, sehr einfallsreich, aber gut, Maschinenbauer und Informatiker zusammen, was erwartet man da schon? Und das hat natürlich echt dann, hat das viele Leute dann natürlich auch dann angefangen zu begeistern. Und wir haben sehr viel da rumgespielt, haben auch viel so Datenbankgeschichten gebaut. Und wahrscheinlich wird das alles mit Sand verlaufen. Ich habe nebenher noch im Maschinenbau noch eine Promotion gemacht, aber habe da schnell festgestellt, dass das wissenschaftliche Arbeit nicht so meins ist und habe mit denen geklärt, dass ich noch während der Promotion eigentlich gründen durfte. Und dann haben wir 98 gegründet. Und 2000 haben wir für die Telekom angefangen, so Livestreaming zu machen. Weil damals gab es DSL ganz neu und kein Mensch wusste, was man damit machen soll eigentlich, weil es gab kein Netflix und kein YouTube und nix. Und dann haben die gesagt, müssen wir Content selber machen. Und dann haben wir Livestreaming gemacht damals von Baltesport zum Beispiel Henker was. Und so ging es immer weiter. Wir haben uns immer wieder in so neue Technologien reingefräst. Wir haben dann 2003 für Vodafone so ein MMS-to-Postcard-Service gebaut. Also, dass man so Postkarten mit den ersten Handykameras, die es so gab, verschicken konnte. Wir haben für Rotkäppchen Mumm damals irgendwie Facebook dann irgendwie Ende der 2000er Jahre dann irgendwie gemacht, weil die sagten, dieses Social Media braucht man das. Das heißt, also wir haben immer so Sachen gemacht und haben uns dann irgendwann angefangen zu fragen, warum brauchen das die Leute eigentlich? Also was ist das eigentlich, was wir ihnen da, also wir liefern ihnen zwar moderne Technologien, aber eigentlich für was setzen die das denn ein? Und da war so der Anfang, wo wir angefangen haben, mal so ein bisschen über das Thema Kundenzentrik nachzudenken. Zu sagen, ne, was ist denn eigentlich, welches Problem löst ihr denn eigentlich, indem ihr diese Technologien einsetzt? Als dann zum Beispiel das mobile Web kam, also mit Einführung der Smartphones, dann haben wir uns halt extrem viel mit dem Thema agilem Arbeiten beschäftigt, weil das war dann der Moment, wo man auf einmal nicht mehr vorhersagen konnte, wie so ein Ding aussieht. Wir hatten davor, teilweise Kunden, die haben gesagt, ich hätte gerne eine Webseite, die nicht scrollt. Okay, ja, stark, können wir machen. Die ist dann allerdings oben, links oben in der Ecke, so klein, eine Postkarte. Und dann gab es auf einmal Mobile Web und es gab 1 Million Screens und sowas. Und man musste anfangen, anders zu denken. Da haben wir uns dann zum Beispiel mit dem Thema Agilität auseinandergesetzt und haben mit Fraunhofer IESE hier in Kaiserslautern, dazu muss man sagen, die sitzen in Mainz, in Kaiserslautern ein Forschungsprojekt zum Thema gemacht. Also wie kann ich agile Bausteine tatsächlich in kleine Unternehmen reinbringen. Und dabei haben wir dann festgestellt, okay, das verändert ja ganz viel, wie wir arbeiten. Und dann verändert das aber auch unsere Organisation. Weil wir so, wie wir das jetzt bis dahin, keine Ahnung, 15, 20 Jahre gemacht hatten, wir einfach nicht mehr so arbeiten konnten. Also nicht mehr in so einer klassischen Hierarchie. Wir mussten also unseren eigenen Führungsstil ändern und was im Micromanagement raus. Und das war ein ja durchaus auch interessanter Prozess, gerade auch zwischen meinem Bruder und mir. Wir haben uns dann damals ein systemisches Coaching sozusagen angedeihen lassen und haben darüber halt viel über uns gelernt und haben dann aber auch festgestellt, dass das auch ein Teil quasi unseres Portfolios ist, dass wir dann, weil wir haben dann viel verändert, wir haben auch im Team viel verändert und dann kamen die Kunden auf uns zu und haben gemeint, das ist schön, was ihr da macht, aber viel spannender ist eigentlich, wie ihr arbeitet und was ihr da macht. Ja, könnt ihr uns da vielleicht irgendwie beihelfen? Das heißt, ich habe dann auch eine systemische Ausbildung gemacht und habe mich dann immer mehr mit dem Thema Organisationsentwicklung dann beschäftigt, weil wir festgestellt haben, diese neuen Technologien und auch die Geschwindigkeit, mit der sich Sachen verändern, die bedingen eigentlich immer, dass sich die Organisationen mit verändern müssen. Und daraus ist dann über die Zeit eigentlich dann auch der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, aber dann können wir nicht mehr, dann sind wir nicht mehr so eine Webbude, sondern wir müssen dann halt aus ChemWeb, müssen wir halt einfach was anderes machen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wir nehmen diesen Beratungsaspekt mehr in den Vordergrund und haben dann vor 2 Jahren umfirmiert sozusagen, rebranded und haben jetzt Robert Spaceship gemacht. Also aus ChemWeb wurde dann Robert Spaceship und was heute eine Innovationsberatung ist, die vor allen Dingen inhabergeführten mittelständischen Unternehmen dabei hilft, eigentlich, wir nennen das future-proof, also zukunftssicher zu werden. Da kommen wir so ein bisschen zum Thema jetzt, ne, nach langer Vorrede. Und da, um dann vielleicht meine Geschichte an der Stelle dann abzurunden, ist die, unser eigenes Unternehmen auch zukunftssicher zu machen, haben wir, also mein Bruder und ich, zum Beispiel auch unsere Nachfolge jetzt so geregelt, dass wir einen langjährigen Mitarbeiter, der jetzt schon 10 Jahre beim Unternehmen ist, der aber auch 10 Jahre jünger ist als wir, den heute quasi, weiß nicht genau, wann ihr sendet, aber zum 01.01.2025 zum Geschäftsführer zu machen. Mein Bruder und ich ziehen uns aus der Geschäftsführung raus, einfach um zu sagen, wenn wir das jetzt nicht noch, bin 55 jetzt gerade geworden, wenn ich jetzt das jetzt noch 5-6 Jahre weitermache, dann brauche ich auch über so einen Wechsel nicht mehr nachdenken. Das heißt, im Sinne einer positiven Gestaltung der Zukunft auch von diesem Unternehmen haben wir dann auch entschieden, dass wir dann aus der Geschäftsführung zurückgehen, auch dem Lars Michaelis, hier ein schöner Shoutout an ihn auch, der sich das Abenteuer ans Bein bindet, auch zu sagen, wir gehen aus dem Licht, wir lassen ihn jetzt auch wirklich machen und gucken halt, dass wir jetzt einfach auch frei für neue Abenteuer in unserem Leben dann sind.
Jetzt sagst du immer Bude, lieber Olli, gib uns doch mal so einen Rahmen, wie viel Mann und Frau stark ist denn diese Bude?
Also Robert Spaceship ist jetzt, aktuell sind wir 20 Mitarbeitende. Wir haben natürlich so ein bisschen noch so die Heritage der Digitalagentur. Das heißt, wir haben eigene Entwickler noch da. Wir haben ein eigenes Kreativteam. Wir haben auch immer noch ein starkes Medienteam. Das kommt so aus dieser Livestreaming-Zeit, die so zum Beispiel in Corona auch irgendwie nochmal richtig geboomt ist. Aber wir haben natürlich auch ein Beratungsteam. Ich glaube, das Thema KI ist gerade so ein Katalysator geworden. Wir haben ja über die Jahre echt viele, viele Sachen gesehen, was da kam, was da Sachen verändert hat, aber halt nie mit dieser Geschwindigkeit. Ja, wenn ich mir auch angucke, welche digitalen Services, wie lange die gebraucht haben. Ich mache mal das Beispiel mit Netflix, ne? Ich glaube, die sind 98 oder 99 an den Markt gekommen, indem die DVDs verschickt haben. Da unsere Videothek, ich weiß nicht, ob du die kennst, in Gonsenheim, die es heute leider nicht mehr gibt, aber die hat ja jahrelang Zeit gehabt, sich auf diese Transformation oder auf diese Disruption einzustellen. Und wenn ich mir heute angucke, dass ChatGPT in 5 Tagen oder sowas die erste 1 Million User hatte und 2 Monate später die erste 100 Millionen User, das verstehen dann mittlerweile auch Unternehmen, die sich vor dieser ganzen Transformation so bis jetzt immer gedrückt haben, dass das jetzt wirklich auf allen Bereichen was verändert. Und dann kommen die an einen Punkt, wo sie auch sagen, okay, wie werden wir denn jetzt zukunftsfähig? Also wie können wir denn jetzt tatsächlich was machen? Und das geht immer mit Storytelling einher, ne? Das heißt, du musst natürlich irgendwie dir das angucken, du musst dir auch die Geschäftsmodelle der Zukunft angucken, aber gleichzeitig musst du die Geschichte dazu erzählen. Warum verändern wir uns? Warum? Und das musst du den Kunden und Kundinnen erzählen, das musst du aber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzählen und dir selber vielleicht auch immer. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man in so einer Innovationsberatung auch die Möglichkeiten hat, zumindest auch digitale Kommunikationsartefakte dann selber zu bauen.
Ja, spannend. Da passt es ja, das Thema in doppelter Hinsicht. Da wirst du wahrscheinlich nach Weihnachten vor deinem Glas Rotwein oder was auch immer sitzen. Also sehe ich dich förmlich und darüber nachdenken, oh je, was bringen so die nächsten, oder oha, was bringen die nächsten Jahre? Weil das ja für dich jetzt quasi auch mit der Übergabe, ja, im nächsten Jahr irgendwo sowas von einem Neustart hat, ne?
Ja, na klar, logisch, ne? Also das ist schon... Fühlt sich schon schräg an, das muss man schon sagen. Aber ich predige immer Mut, ja. Und ich glaube halt, über Mut, nur über Mut funktioniert Transformation, über Change funktioniert nur mit Mut. Ich brauche mutige Entscheidungen. Da kann ich ja selber nicht kneifen. Ne? Aber auf der anderen Seite, vielleicht auch, wenn man in so einem Alter ist, ist es ja auch, wo ich sage, hey, ich habe bestimmt noch 10, 15 gute Jahre und muss vielleicht sogar noch länger. Ist es ja auch eine schöne Geschichte. Ich sag mal, ich würde gerne, also Aufgaben dürfen auch gerne mal mich finden. Ne, weil ich finde, wenn wir über Zukunft sprechen, man hat ja so ein, klar ist man ein Bild von seiner eigenen Zukunft, die aussieht, aber die ist natürlich sehr stark von der Vergangenheit geprägt und von dem, was man schon gemacht hat. Und das heißt, ich kann mir natürlich ein paar Sachen vorstellen, wo ich sage, ey, das wäre total cool, keine Ahnung, das und das zu machen. Und dann manchmal überlege ich mir, vielleicht muss ich da einfach ein bisschen die Nerven behalten und mal gucken, weil Leute, die mich kennen oder vielleicht auch kennenlernen und wissen, was ich für Talente habe, vielleicht sagen die, hey, du könntest da und da total gut passen, hast da schon mal drüber nachgedacht. Und dann kann ich sagen, hey, cool, ja, ich habe gerade nichts vor, was, lass mal probieren. Wie lange ich das durchhalte oder meine Frau das auch durchhält, das weiß
ich. Du, Olli, da bin ich mir ganz sicher, dass das irgendwann klappt bei dir. Und das ist auch ein Thema, das ich oft im Leben spüren durfte, dass wenn man sich auf den Weg macht in die Richtung einer neuen Aufgabe oder von neuen Ideen, man natürlich die Augen auf hat. Also das Schicksal wird einem nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hier ist es, auf einer schön servierten Platte. Also man muss schon in die Ecken schauen, finde ich. Aber wenn man sich auf den Weg macht, kommen die Themen dann doch zu ein oder sie tauchen auf. Das ist vielleicht noch das bessere Bild. Und da hat man eine Chance, drauf zuzugehen und zuzugreifen. Man muss sich nur auf den Weg machen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das habe ich gemerkt. So, manchmal darf man auch darauf vertrauen, dass mit dem Wissen, das man hat und mit dem, was man geleistet hat, dann sich neue Dinge auch entwickeln können. Finde ich total spannend, das Thema. Machen wir ein andermal.
Genau, weil nicht warten, dass das Thema zu uns kommt, müssen wir in unserem Podcast heute, sondern wir wissen schon, dass wir über die Zukunft und über die eine Zukunftskonferenz oder einen Kongress sprechen wollen. Olli, wir hatten uns vorgenommen, so ein bisschen zweigeteilt mit dir zu sprechen. Einmal zu eurer konkreten Veranstaltung und dann so im zweiten Schritt nochmal, warum ist es allgemein eine gute Idee, möglicherweise sich mit Zukunft auseinanderzusetzen und welche Risiken und Herausforderungen und Schwierigkeiten birgt es auch. Lass uns doch mal anfangen. Ihr habt in eurer Organisation eine, ja, du wirst gleich sagen, was der richtige Begriff ist, eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, wenn ich mich nicht irre, heißt die Space Walk Talks 2025. Und in dieser Veranstaltung setzt ihr euch mit der Zukunft auseinander. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie kamt ihr auf diese Idee und was ist das Ziel von dieser Veranstaltung?
Ja, ich glaube, das schließt so ein bisschen an so was ich eben gerade schon gesagt habe. Ich glaube, es geht immer um das Thema Storytelling. Und ich glaube, wenn man den Menschen was über, also Menschen oder Organisationen an sich werden ja nur innovativ, wenn sie das Gefühl haben, dass sie was verändern müssen, um eine gute Zukunft zu haben. Und dafür brauchst du irgendwie Impulse. Und wir haben festgestellt, als wir dann diese Umfirmierung zu Robert Spaceship gemacht haben, nicht nur, dass der Name halt so ein bisschen zukunftsmäßiger klingt, sondern wir haben auch angefangen, die Kommunikation zu verändern. Das heißt, wir haben immer gesagt, wie so ein Innovationsmagazin zu kommunizieren. Also nicht mehr zu sagen, hey, wir sind eine Digitalagentur und wir bieten dir an eine Stunde Webprogrammierung für, keine Ahnung, 150 Euro, sondern wir haben angefangen, Geschichten über Innovationen zu erzählen, Geschichten über Zukunft zu erzählen. Und das auf verschiedenen Kanälen. Ich habe gerade schon gesagt, mein Podcast-Format, das ist, ich unterhalte mich da einfach mit Menschen, mit denen haben wir im Prinzip, so wie ihr auch, kein Business-Kontext, sondern das ist einfach nur ultra spannend. Ich sage immer, ich rede da mit Menschen, die sind viel schlauer als ich in einem gewissen Gebiet und das soll in so einen Impuls geben. Wir haben Interviews mit coolen Menschen über coole Projekte auf der Webseite. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, und das sehe ich auch ganz oft, wenn man mit den Kunden arbeitet, gerade so im Mittelstand, dann kannst du denen viel von Theorie erzählen und dann kannst du denen 1000 Bücher auf den Tisch legen und sagen, hier, lies mal. Am Ende vom Tag gucken die sich das natürlich untereinander auch ein bisschen ab. Und wenn da einer schon mal eine gute Idee hatte oder einmal einer den Mut hatte oder eine und hat ein Unternehmen transformiert und ein befreundeter Unternehmer, Unternehmerin, die vertraut das dann, der vertraut sehr viel mehr. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen was, wo die Leute zusammenkommen, wo die zusammensitzen, wo die inspiriert werden von Themen, aber dann eigentlich viel miteinander dann reden können, sich austauschen können. Und deswegen haben wir ein Format gebaut, das quasi in dieses Innovationsmagazin im groben dazu gehört und einmal im Jahr ist. Und wir haben das tatsächlich einfach wirklich sehr so Lean Startup-mäßig, wir haben das als Prototyp angefangen vor 3 Jahren, einfach gesagt, hier, ich habe dann aus meinem Netzwerk einfach Leute, mit denen ich auch im Podcast gesprochen habe, die ich spannend fand, gesagt, hier, habt ihr mal Bock, kommt mal nach Mainz. Also wir sitzen in so einem alten Autohaus aus den 60ern, so ein Loft ist das. Eigentlich so von der Fläche viel zu groß für uns, weil die Leute ja nicht mehr so viel im Büro sind. Aber was kann man damit machen? Dann kann man tatsächlich wie so einer Gerätehalle einfach in so einer Mehrzweckhalle kann man einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Und dann sind wir reingegangen und haben gesagt, okay, wir gucken mal, ob das funktioniert und haben daraus gelernt und haben es dann von das nächste Jahr ein Stück größer gemacht und das machen wir das dritte Mal jetzt eigentlich. Und das Programm ist so kuratiert, dass es immer so 2 Vorträge gibt, die Menschen inspirieren sollen. Es gibt also weder einen thematischen roten Faden, also es geht nicht nur um KI oder nur so, es gibt keinen Domänen-roten Faden, also es ist nicht nur, keine Ahnung, im 1 würde man sagen Pharma oder was weiß ich was, sondern es ist total übergreifend. Und der Fokus liegt quasi darauf. Ich sag mal, das soll so sein wie ein Museum. Ich meine, wenn ihr beiden jetzt im Museum gehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Kunstwerken zum Beispiel resonieren. Gibt's ja dieses schöne Buch Unverfügbarkeit. Ich glaube, das passiert einfach. Und ich glaube, diese Idee, sich inspirieren zu lassen mit Sachen, die man sich sonst nie angucken würde. Und deswegen ist das Programm auch so kuratiert, dass es wirklich komplett, also letztes Jahr zum Beispiel war auf der einen Seite Carsten Kühn, der Vorstand von Hornbach da, der was über autonom geführte Baumärkte erzählt hat, und gleichzeitig Christine Wang, eine Deutsch-Chinesin, die den Lufthansa Digital-Hub geleitet hat und dann zu Alibaba gegangen ist und hat da gearbeitet und hat darüber erzählt. Und Ulrich Fichtner, das ist ein Spiegel-Redakteur, der ein Buch über die, also über eine positive Zukunft geschrieben hat. Das Wichtige ist, dass wir immer so zwei Vorträge haben und dann gibt es eine halbe Stunde mindestens mal Pause dazwischen und dann gibt es wieder zwei Vorträge, dann Mittagspause. Und da passiert eigentlich die Magie. Das heißt, dann fangen Leute an und es waren halt Leute zum Beispiel aus den Medien da, also vom SWR oder vom ZDF. Es waren Leute aus der Pharmabranche da, von Schott Pharma, von Boehringer Ingelheim, von mittelständischen Unternehmen. Auf einmal sitzen die dann irgendwie bei einem Kaffee zusammen und sagen, hey, hast du gerade gehört, was der da betrifft, euch das Thema Quantencomputing und so? Ja, eigentlich ja da. Auf einmal fangen die an zu reden. Oder die reden auch darüber, dass sie sagen, hey, wie schwierig ist das bei uns in der Organisation, da mal so was Cooles, Neues zu machen? Das geht ja gar nicht. Das ist bei uns genauso. Das heißt, die fangen auf einmal untereinander an, sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist das. Und dann sagen, hey, das ist ja total cool. Die, keine Ahnung, beim SWR, die haben die gleichen Probleme wie wir in unserer Bude. Und dann nimmt man, glaube ich, sehr viel mit, also Inspiration, aber auch Mut, glaube ich, und Motivation. Das Feedback, dass das funktioniert, das haben wir letztes Jahr auch bekommen. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, okay, die nächste Iteration verändert sich jetzt gar nicht so viel, sondern wir versuchen jetzt, das Format beizubehalten, es ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen größer zu machen, weil am Ende vom Tag muss man es halt auch finanzieren. Das ist echt ein Problem. Also gerade so ein neues Format findet man eigentlich niemanden, der das jetzt erstmal sponsert oder so. Und was wir jetzt machen, was auch gut funktioniert, ist, dass wir quasi mit Unternehmen zusammen arbeiten, die dann sagen, hey, wir nehmen euch einfach zum Beispiel 20 Karten einfach ab. So, und damit haben die, das ist dann Mitarbeiterfortbildung, oder geben das an ihre Kunden weiter. So, das heißt, wir haben eine Auslastung und haben schon ein bisschen Budget drin, weil man hat einfach, muss eine Halle mieten, muss Technik mieten, man muss hat Speakerkosten. Wir gibt immer ein veganes Essen auch, weil wir wollen dann im Prinzip, dass die Leute sich da einfach wohlfühlen. Und so muss man sich da ein bisschen so rantanken und der Rest geht halt aus der Portokasse. Wird das ein besseres Bild jetzt?
Ja, ja, vielen Dank. Jetzt hast du natürlich alle ganz scharf darauf gemacht, was letztes Jahr passiert ist. Und sie haben die gar nicht die Chance, da teilzunehmen. Deswegen gib uns doch mal ein bisschen Ausblick auf 2025, ganz, ganz niederschwellig. Wann findet das überhaupt statt und wo? Und dann, was sind die Themen 2025 und welche Speakerinnen und Speaker oder gendert man das? Welche Speaker habt ihr schon gewinnen können?
Speakenden,
genau.
Liebe Speakenden.
Ja, ich glaube, das Englisch, das darfst du, glaube ich, ungegendert lassen. Spannend, also es ist am 2. April, halt den ganzen Tag, wir sind im Gonsberg Campus in Mainz. Ich habe mal so ein, zwei Slots lasse ich immer noch immer offen, weil ich einfach immer wieder Leute treffe, was total cool ist. Und jetzt schon einfach so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, das einfach komplett zuzumachen. Dabei ist mit dem Thema Zukunft der Arbeit ist Raphael Gilgen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist Trendscout für New Work bei Vitra, bei dem Design-Möbelhersteller. Irrer Typ. Irrer Typ. Der war jetzt letztes Mal schon mal remote zugeschaltet. Aber ich finde, das ist ein Erlebnis, den nochmal live auf der Bühne zu sehen. Dann ist Chris Eckert von Volkswagen dabei, was echt sehr spannend ist, der da tatsächlich auch zum Thema, ich sag mal, psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz was erzählt. Was, glaube ich, gerade bei Volkswagen total spannend ist. Also er ist schon lange dabei, war mal Assistent unter Midorn auch, hat das also direkt mitbekommen.
Spitzt und sich auch gerade so ein bisschen zu, das Thema.
Ja, das klar, wenn man da mal so ein bisschen drauf guckt, ich meine, da können wir auch wieder einen kompletten eigenen Podcast dazu machen, ja, irgendwie. Dann haben wir sozusagen aus dem Tech-Bereich auch ein Startup, tatsächlich aus Mainz diesmal, Dirk Ains, wird dabei sein, der was zur Modern Monetary Theory sagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich sehr spannend. Da geht es um die Theorie, dass ein Staat quasi gar nicht bankrott gehen kann. Also ist quasi das komplette Gegenteil der Schuldenbremse. Ja? Mhm. Also der sagt, also eigentlich kann ein Staat immer Geld schöpfen und das auch ausgeben und dass sozusagen Staatsschulden eigentlich das Umlaufvermögen in der Gesellschaft sind. Also eigentlich eine Lösung für alles, was wir dann Infrastrukturprobleme haben, ist natürlich großartig, ist groß diskutiert und regt bestimmt noch zu Diskussionen an, aber zeigt vielleicht so ein bisschen, ne, wie breit das dann auch gespreizt ist, ja, so von so Hightech-Sachen zu sowas. Und dann, das ist so ein bisschen so ein Favorite von mir, weil ich da echt Fanboy bin, ist Johannes Krause da, der ist Professor für archäologische Genetik quasi. Das heißt also, der kann aus einem Neandertaler Fingernagel so ungefähr, kann der das Genom entschlüsseln. Und der hat ein super Buch geschrieben, das heißt Hybris. Und da geht es darum, dass der dort die Hypothese aufstellt, dass die Spezies Mensch quasi eigentlich genetisch dazu verdonnert ist, immer den Lebensraum zu vernichten. So, das heißt, der stellt sozusagen die Hypothese, hat die Spezies Mensch überhaupt noch eine Zukunft? So, und dann haben wir noch 2, 3 Slots irgendwie frei. Das ist aber mal so ein bisschen so, was wir momentan so tatsächlich jetzt Stand heute im Köcher haben. Und wie gesagt, 2. April in Mainz gibt es noch bis Ende Januar, glaube ich, Early-Bird-Tickets. Und wie gesagt, wenn das Unternehmen unterstützen würde und einfach so ein Kontingent kaufen, hilft uns das natürlich total und ist auch noch ein paar Euro billiger.
Wir verlinken das gerne in den Shownotes. Ja. Ansonsten spacewalktalks.de, dort kann man die Karten bestellen.
Ja, vielen Dank für den Shoutout. Ja. Ich hoffe, ich sehe euch da auch.
Sehr gerne.
Einladung steht.
Vielen Dank für das tolle Bild. Und ich war ja letztes Jahr auch eingeladen und als Teilnehmer, nicht als Sprecher. Und das war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung. Deswegen haben wir das auch hier ins Programm aufgenommen. Natürlich hat das jetzt auch einen kleinen Werbeanteil, aber das ist auch richtig gut so, dass wir das wirklich machen, weil es war total spannend, dabei zu sein und absolut tolle Veranstaltung, die wir gerne unterstützen hiermit, mit unserem kleinen Format.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Schöne ist auch, dass die Speaker meistens auch wirklich Zeit haben und bleiben. Und dann auch wirklich, da es ein kleines familiäres Format ist, einfach auch dann mit am Tisch sitzen und Kaffee mittrinken und so. Und das hat man ja auch mittlerweile auf den großen Konferenzen natürlich nicht mehr so die Chance, auch im Nachklapp nochmal mit den Leuten zu sprechen.
Mhm. Ja, super. Also wir kommen gerne und lass uns doch die Zeit noch ein bisschen nutzen und uns allgemein mit dem Thema, ja, vielleicht ist Zukunftsforschung das falsche Wort, wirst du uns gleich sagen, aber mit der Beschäftigung mit der Zukunft zu befassen. Und vielleicht ist die erste banale, aber ja nicht ganz unwichtige Frage, warum macht es denn überhaupt Sinn? Die kommt ja eh die Zukunft. Warum müssen wir uns schon mit ihr beschäftigen?
Ja. Und Zukunftsforschung ist ja auch so ein schöner Begriff, ne? Habe ich heute Morgen drüber nachgedacht. Forschung, wie kann man was erforschen, was noch nicht da ist?
Eine coole Frage, also danke dafür und auch, ich glaube, auch der Einwurf ist richtig. Also natürlich ist eine Zukunft nicht vorhersehbar, ne? Also gerade, ich glaube, viele Leute, die ja versucht haben, die Zukunft vorherzusagen, die sind, glaube ich, zum Großteil alle krachend gescheitert. Ja, dieses mit dem Internet, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Ne? Und so einen Computer braucht man vielleicht einmal. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, es geht überhaupt nicht um die exakte Vorhersage der Zukunft, sondern es geht, glaube ich, eher darum, dass man, und das ist total spannend, es gibt eine amerikanische Zukunftsforscherin, ich nenne die jetzt Futurist, die Amerikaner das auch wieder besser, und die ist aber auch Spieleentwicklerin, und die ist Amy McGonigal, heißt die, Jay McGonigal, Entschuldigung. Die macht zum Beispiel für die Weltbank und so solche Spiele, in denen die Situation sozusagen Szenarien baut, die dann so durchspielen lässt von Leuten, so virtuell. Die hat unter anderem 10 Jahre vor der Pandemie tatsächlich für die Weltbank so ein Szenario durchgespielt und hat dann einfach Menschen, also 10 Jahre vor der Pandemie kam, in so eine Situation gebracht und gesagt, jetzt gibt's einen über Aerosol übertragenen letalen Virus und ihr könnt nicht mehr auf die Beerdigung von eurem Vater gehen, ihr müsst mit einer Maske einkaufen. Wie fühlt sich das für euch an und so weiter? Was passiert ist, die Menschen sind quasi in ihrer Fantasie in die Zukunft gereist und haben sich das angefangen vorzustellen. Und das ist das Entscheidende, weil die Menschen machen das eigentlich nicht. Menschen können das auch nicht. Also ich habe zu dem Olli der Zukunft, also der Olli in 10 Jahren, zu dem habe ich kein Mitgefühl, nennt das Jane McGonigal. Das heißt also, der ist mir fast egaler als jemand, wenn jetzt Martin jetzt vor mir auf der Straße stürzt, helfe ich dir auf und sage, oh, geht's dir gut. Aber ich höre jetzt vielleicht nicht auf, keine Ahnung, oder ich mache nicht genug Sport, ich höre vielleicht nicht auf zu rauchen oder zu trinken. Weil der Olli in 10 Jahren, der ist mir eigentlich wurscht. Und das kann man eigentlich hauptsächlich dadurch in den Griff kriegen, indem man in so eine Zukunft reist und das dann tatsächlich sich vorstellt. McGonigal hat das dann wirklich überprüft, hat mit den Leuten dann nach der Pandemie gesprochen und die da waren, die waren viel resilienter. Die konnten auch viel besser helfen, weil das war auch eine Aufgabenstellung so mit deinem Job. Was würdest du in so einer Situation tun? Das heißt, sie hat im Vorfeld quasi schon so Ideen gesammelt und sich darauf vorbereitet. Und das funktioniert halt über so Szenarienbildung. Und deswegen kommen wir um die Amy, gibt ja auch Amy Webb, das ist so eine amerikanische Futurists irgendwie, die das sehr gut macht und ich glaube immer mehr gerade so ein bisschen Berühmtheit erlangt, weil sie das sehr technisch macht, irgendwie also über technische Themen macht. Das heißt, man baut so Szenarien und stellt sich vor und sagt, guck mal, also keine Ahnung, wenn das mit KI so weitergeht, dann ist es in 5 Jahren oder in 10 Jahren sieht das so und so aus. Und es gibt dann den so berühmten, diesen Cone, Future Cone, das heißt, es ist quasi wie so eine Eistüte, die so auseinandergeht und man hat so dieses Gap of Uncertainty. Man sagt, je weiter ich in die Zukunft gehe, umso weniger kann ich das vorhersagen. Aber ich kann halt natürlich einfach so Prognosen machen, wie es Best Case, Worst Case. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass ich mich dann als meine Organisation damit auseinandersetze und sage, keine Ahnung, wenn wir jetzt fliegende Autos haben, was bedeutet das für mich, für mein Geschäftsmodell und so weiter. Und wenn ihr das jetzt so zusammensetzt, könnt ihr euch vorstellen, dass an der Stelle es dann halt dann wirklich entscheidend ist, einfach mental darauf vorbereitet zu sein und dann zu sagen, also warum mache ich das alles? Damit ich jetzt richtige Entscheidungen fällen kann. Also ich fälle jetzt auch zum Beispiel die Entscheidung, aus meinem Unternehmen rauszugehen, obwohl das momentan aktuell überhaupt keinen so Sinn macht, weil ich mir vorstelle, wie das in 10 Jahren wäre und wie ich möchte, dass es ist, also eine erstrebenswerte Zukunft dann zu bauen. Und dazu muss ich heute Entscheidungen fällen. Und dafür brauche ich halt irgendwie so Tools. Und das waren jetzt nur so 1, 2, die ich jetzt so mal genannt habe.
Ich finde das einen total spannenden Gedanken mit dieser Idee, dass man keine Empathie für seine oder wenig Empathie für sein Zukunfts-Ich hat und versucht es gerade so ein bisschen auf Organisationen zu übertragen, wo man das ja auch kennt, dass die durchaus Entscheidungen treffen, die kurzfristig irgendwas optimieren und aber langfristig schaden, es aber diese Perspektive niemals so richtig hat. Und dann gibt es ja sogar noch Mechanismen, die das unterstützen, indem man zum Beispiel weiß, meine Zeit als Vorstand endet, meine Wahlperiode endet, ja, und es lohnt sich, ein Jahr kurzfristig Erfolg zu haben, selbst wenn in 10 Jahren das dann allen schadet, weil dann bin ich nicht mehr da, aber ich habe meinen Bonus. Also finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ja? Also man könnte ja dann auch überlegen, wie schaffen Organisationen Empathie mit ihrem Zukunfts-Ich zu entwickeln.
Genau, darum geht es. Ne? Das ist exakt das. Ne? Also es geht ja, man muss ja immer, das wisst ihr ja auch, ne? Auch nur die Kultur im Unternehmen entsteht ja nur durch die Veränderung der Haltung der Einzelnen. Das kann ich ja nicht, sowas kann ich ja nicht irgendwie einmal bauen, sondern das, ich muss ja die Leute alle mitnehmen. Und das heißt, ich muss die auch einzeln in der Organisation, muss ich die einzeln quasi auf diese Zukunftsreise schicken. Weil das ist ja für jeden, hat das ja auch einen anderen Impact. Und deswegen ist das gerade für Organisationen extrem wichtig, dass man so Szenarienbildung macht, dass man sich das anguckt. Auch Worst-Case, Best-Case Szenarien mal baut und sagt, was machen wir denn, wenn das jetzt irgendwie unser, ja, bei der Videothek, jetzt kommt einer an und es gibt Streaming und so, hätten die sich das viel früher angeguckt, hätten die vielleicht ganz andere Ideen entwickelt. Und dann ist wieder das Storytelling, ja, das geht immer darum, so eine Geschichte zu erzählen. Also den Leuten auch natürlich die Angst vor der Zukunft, weil Menschen haben Angst vor der Zukunft. Warum mache ich das nicht? Weil ich eigentlich gar nicht wissen will, ob ich Krebs kriege oder nicht oder keine Ahnung, oder ein fetter Olli mit, keine Ahnung, 300 Kilo bin. Das will ich eigentlich nicht wissen. Das ist doch ganz schön, so mal hier und jetzt und ich. Also was ganz, ganz spannend ist, wer das richtig gut kann, sind natürlich so Filmautoren, Drehbuchautoren. Also das, wenn man sich das so anguckt, man nennt das Paradox der Gegenwart. Das heißt also, wir leben heute in einer Gegenwart, die sich irgendjemand mal als Zukunft vorgestellt hat. Und das finde ich immer, wenn ich so Impulsvorträge mache, man muss ja die Leute immer, ne, muss immer Geschichten erzählen. Ich fange immer eigentlich an, dass ich so Filmausschnitte zeige, so Nummer 5 lebt. Da gibt es so eine Szene drin, wo so ein kleiner Kampfroboter anfängt, so Bücher zu lesen. Und der Film ist von 1986. Ich reiße immer so gerne an meine eigenen Vita da so ein bisschen die Vergangenheit. Und naja, das ist wie ChatGPT heute, ne? Die Leute sehen das und wenn ich die dann frage, an was erinnert euch das? Das ist ChatGPT. Und man hat sich das 1986 so vorgestellt, weil es so kein Internet gab, in dem Sinne. Das ist halt so ein Roboter, der muss halt die ganzen Bücher lesen. Ja, und das ist halt total spannend. Oder selbst Star Wars mit humanoiden Robotern. Wenn ihr euch heute anguckt, was Figure kann, was der Name, den man nicht aussprechen darf, mit seinen Bots macht, ja, dann ist das genau das, wie man sich vorher vorgestellt, dass es einen kontextverstehenden humanoiden Roboter gibt, der autonom durch die Gegend läuft. Da sind wir heute. Ja, und ich glaube, das Spannende an der Zeit, in der wir gerade leben, ist, dass viele von den Geschichten, die sich Leute in den letzten 40, 50 Jahren quasi vorgestellt haben, auf einmal jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade sind, und ich glaube hauptsächlich durch diesen krassen Entwicklung von KI, auf einmal wahr werden. Ja. Das heißt, wir brauchen neue Zukunftsszenarien.
Ja, jetzt mal so ein bisschen kleiner, jetzt gar nicht Richtung KI. Vielleicht liegt es daran, dass ich es einmal draufgeklickt habe, aber ich sehe jetzt Haufen Exoskelett-Anwendungen.
Ja.
So, ja. Das ist ja auch, das hat man ja schon vor Ewigkeiten gesehen. Auf einmal siehst du Werbung, gibt dann von namhaften Herstellern, die mir gerade nicht einfallen, Exoskelette, so im Schulterbereich, wo du über Kopf arbeiten. Das fängt an bei einfachem Maler auf Arbeiten, kannst auf einmal so Dinger kaufen. Ja, das ist schon total spannend. Auf einmal gibt's das und auch in der Vielzahl oder dass du auf einmal sogar ein breites Angebot hast davon. Ja? Wahnsinn. So schnell geht das dann. Check, ist da.
So, wo ich nur halb mitgehen würde, ist die Idee, dass die Summe der Haltungen die Kultur in der Organisation gibt, weil ich glaube, das ist die eine Hälfte, dass Menschen ihrerseits irgendwie in die Zukunft gehen müssen. Aber wir erleben es ja leider auch in Organisationen, dass dort Menschen, die für sich bereit wären, mutig in die Zukunft zu gehen, in Strukturen und Verhältnissen gefangen sind, die es ihnen in dem beruflichen Kontext schwer machen. Und ich glaube, deswegen braucht es zusätzlich noch irgendwie so eine organisationale Zukunftskompetenz. Ja, da kann ich auch noch nichts Schlaues dazu sagen. Aber ich glaube, die Menschen vorzubereiten ist das eine, aber manchmal sind die bereiter, als man denkt und schaffen es aber nicht, das in Organisationsstrukturen umzusetzen. Vielleicht ist das ja auch mal ein spannender Impuls, da weiter drüber nachzudenken, wie kriegen wir den Mut aus die Systemtheoretiker würden sagen, aus den psychischen Systemen in die sozialen Systeme, Organisationen. Aber was mich noch mehr interessiert oder nachdenklich macht, ist dein zweiter Einwurf, dass du gesagt hast, weil dann kann ich richtige Entscheidungen treffen. Das ist ja eigentlich genau das Problem an Entscheidungen, dass man halt nie weiß, ob die richtig sind. Ja, das zeigt sich ja dann immer erst später. Das frage ich mich dann schon. Also wie schafft man das dann aus so einem Zukunftscone, wie du das genannt hast, wo ja wirklich dann viel möglich ist? Wie schafft man es dann heute, sich zu entscheiden, wenn man weiß, alles ist auch anders möglich in der Zukunft?
Habe ich wirklich wirklich richtige Entscheidung gesagt? Ja. Weil ich glaube, okay, dann war das tatsächlich ein Versprecher, weil das ist natürlich, also wie soll so eine, das kann ich ja nur retrospektiv beurteilen, ob das richtig oder falsch war. Aber ich kann zumindest einmal fundiertere Entscheidungen treffen. Ne? Oder zumindest ist es dann nicht mehr nur so aus dem Bauch raus. Also es geht halt iterativ. Das heißt, ich muss halt das beste Szenario, also was ich für am plausibelsten halte, das suche ich mir aus und dann lege ich Entscheidungen fest, was ich da machen will. Und dann muss ich das kurzfristig, was ich einmal im Jahr oder sowas immer überprüfen. Und ich glaube auch gerade, wenn man kundenzentrische Modelle halt auch nimmt, also wo man wirklich auch drauf guckt, so welches Problem löse ich denn dann, wie kann ich zum Beispiel auch Technologie, was auch immer, einsetzen, dann kann ich das ja tatsächlich regelmäßig überprüfen und kann immer wieder auch gucken, hat sich da was verändert? Also was auch diese Zukunftsszenarien verändern würde. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich halt immer so auch mit so, gibt mittlerweile genug diese so Trends, Reports und sowas auch veröffentlichen, dass man sich das immer anguckt. Und ich glaube auch wichtig ist, dass man immer da über sein, also Raphael Giegener wird immer sagen, nicht mit dem Teller angucken, reicht nicht mehr, man muss aus der Küche rausgehen. Da bin ich ein sehr schönes Zitat von ihm, hat er letztes Jahr auch gesagt. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir aus der Küche rausgehen und müssen uns die Sachen angucken, ne? Weil die Geschwindigkeit einfach auch mittlerweile eine ganz andere ist. Und das hast du ja schon angesprochen, ist für Organisationen natürlich total schwierig, ne? Weil diesen Impact, den kann ich ja manchmal gar nicht so recht vorhersehen. Also umso wichtiger ist es tatsächlich auch mutig, du hast es angesprochen, ich glaube, Mut ist das Kernelement. Ich brauche mutige Führung, ich brauche Führungskräfte, die auch wirklich sich hinstellen und sagen, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, aber wir iterieren uns so gut wir können daran. Und ich gebe euch jetzt Methoden an die Hand, wie wir das relativ schnell überprüfen, wie gut funktioniert das denn noch und wo kommen wir hin. Du brauchst Mitarbeitende, die mutig genug sind, auch sozusagen so eine Verantwortung auch anzunehmen, wenn man sagt, hey, ich glaube halt, also meine persönliche Meinung ist, dass Organisationen und je krasser die Zukunft wird und je schnelllebiger und je mehr Tools es gibt und je schneller sich die verändern, umso mehr muss ich die Organisation empowern. Und das bedeutet aber für jeden Einzelnen in der Organisation auch, dass ich da mehr Verantwortung kriege. Und da gibt's ja, weißt du ja auch, Florian, dass es manchmal auch da Leute gibt, die da gar keinen Bock drauf haben. Ne? Und ich glaube, da dann zu arbeiten, das ist das Entscheidende in Organisationen, den Einzelnen und die Einzelnen mitzunehmen, gleichzeitig aber immer auch die Organisation bullet oder future-proof eigentlich zu machen. Mhm. Das kann man nur trainieren, glaube ich. Also das muss man immer wiederholen, ja.
Ja, ich glaube, genau, immer wieder wiederholen, das wollte ich sagen. Also das ist so, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir hatten es hier noch gar nicht davon. Ich war mal ein Jahr Leiter Corporate Foresight bei der T-Systems. Genau, und da haben wir uns genau mit solchen Themen auseinandergesetzt. Das Banalste war der demografische Wandel, aber das bedeutet ja auch schon mal, das können wir alle nachvollziehen hier, Veränderung des Alters bedeutet ja auch viel für Kundengruppen, für Unternehmen. Und da, wir haben uns oft gefragt, bei den ganzen Analysen, die wir gemacht haben, da ging es sehr weit hinaus über den demografischen Wandel. Und wir haben uns oft gefragt, was macht denn das Unternehmen damit? So ein paar Rückmeldungen gab es, aber naja, die Kollegen hätten auch gerne gehört, genau, weil ihr das gesagt habt, haben wir das umgesetzt. Aber so ist es halt in so einem Job nicht. Und ich glaube, da gerade als Innovationsmanager in Unternehmen, das ist nicht so einfach, das braucht lange, da braucht man langen Atem und vielleicht wenn nur ein kleiner Teil umgesetzt wird dessen, wo man so quasi die Richtung aufzeigt, ist das schon ein großer Erfolg und das halt immer wieder machen. Ja.
Also das spricht auch total mit mir, dieses sich vorantasten und einfach auch mit Optionen auseinandersetzen. Martin, du hast natürlich jetzt ein sehr schönes Beispiel genannt, wo man gar nicht groß sozusagen Fantasie entwickeln muss. Man weiß, wer geboren ist. Das finde ich super, aber selbst das schaffen wir ja zu ignorieren. Ja,
ja, genau.
Siehe aktuelle Rentenpläne. Ich finde so spannend diese Idee, das habe ich mal gelesen, dass wir Menschen, wenn wir in die Zukunft gucken, und das zeigt ja dieses Bild mit dem Roboter, der Bücher liest, total, dass wir irgendwie die Gegenwart einfach ein bisschen verlängern. Aber wir können uns halt nicht vorstellen, was wir nicht kennen. Und das macht es ja so schwer, ne? Dass wir dann so an Autos Flügel bauen und sagen, so wird sicher die Zukunft aussehen, weil wir halt Autos kennen und irgendwie fliegen kennen. Aber wir können wahrscheinlich viel von dem uns einfach schlicht nicht vorstellen, was in der Zukunft auf uns zukommen wird. Und dann wahrscheinlich es auch schwer ist, das irgendwie einzubauen in unsere Zukunftspläne. Ja? Oder Olli, wie siehst du das?
Ja, 100%. Wir sind auch nicht so sozialisiert.
Ja.
Also wir kommen ja auch aus einem, jetzt mache ich das fast groß auf, aber da können wir auch nur schnell wieder zumachen, aber wenn du unser Schulsystem anguckst, ja, also ist ja nirgendwo, also klar kann das nirgendjemand vorhersehen, aber wir werden auch nicht so erzogen, dass wir fantasievoll irgendwie an so Themen rangehen. Ja, oder auch, dass wir sozusagen den Freiraum irgendwo kriegen, auch mal out of the box zu denken oder mal Sachen zu verproben. Ich meine, nicht umsonst gibt es halt so ein paar Ausnahmeunternehmerinnen und Unternehmer, die das irgendwie zumindest im wirtschaftlichen Kontext geschafft haben. Ich meine, das kann man auch im politischen Kontext ja auch sehen. Ne? Ich glaube, das hat viel was mit Visionen zu tun. Ne? Also ich glaube, zu sagen, wo sind wir in 10 Jahren? Und also wie sieht das dann aus, ohne dass ich jetzt im Detail schon genau weiß, wie ich da hinkomme. Ja, das kann ich ja Strategien noch bauen oder das in kleinen Etappen machen. Aber dass jemand kommt und einem wirklich sagt, hey, wie damals JFK, der gesagt hat, wir werden noch in dieser Dekade auf dem Mond landen. Ich meine, hat er es geschafft? Also das war zu dem Zeitpunkt war das absurd. Ja. Hm. Ich sage mal, ich bin 1969 geboren, die sind auf dem Mond gelandet. Die Leute haben mit offenem Mund da gesessen und ich meine, die Computerleistung, da hast du an jedem AirPod wahrscheinlich heute irgendwie hast du mehr Rechenleistung als damals mit. So und aber da hat man so eine ganze Nation hinter geeint hinter so einer Geschichte. Ja, ob du bei der NASA gearbeitet hast oder keiner im Supermarkt irgendwie, das war so das Narrativ. Und ich glaube, das was uns dann heute auch fehlt. Und ich glaube, das kaskadiert dann so. Ne? Ich als Mensch bin ich ja sehr viel in meiner Organisation drin. Das heißt, also wenn die Organisation mir schon beibringt, mal vielleicht anders zu denken, da mal rauszudenken, mutiger zu sein, so und dann noch vielleicht Politik das mal irgendwann schafft, wieder eine Vision zu entwickeln. Weil ich glaube, unser größtes Problem ist, dass wir so nicht mehr denken. Wir haben so mit der, also jetzt in Deutschland, das ist meine Hypothese, mit der Wiedervereinigung so unsere letzte Vision verloren, wo wir alle so drauf gearbeitet haben. Ja, also diese Diskussion, dass wir uns irgendwann wieder vereinigen, die wurde ja immer vielleicht geführt, aber die war immer so. Und dann war das jetzt da und jetzt mehr anderen wir so irgendwie da vor uns hin. Und ich glaube, solange man keinen Leuchtstern da irgendwie hat, wo man hin will, ist das total schwierig, auch eine langfristige Entscheidung zu fällen.
Olli, ich habe noch eine Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt. Du hast ja völlig zu Recht gesagt, so dieses Thema Storytelling ist wichtig. Aber das kann man ja auch missbrauchen. Ich habe mal so eine Reportage gelesen, über Bücher, über den Finanzmarkt, und da haben sich mit Abstand am besten die verkauft, die sogenannten Crash-Propheten, und die haben alle Unrecht behalten. Also es ist nie eingetreten, aber tatsächlich haben sie am meisten verkauft. Und ist das nicht auch eine Gefahr, dass man durch negatives Storytelling Verkaufszahlen, Bekanntheit, wie auch immer, ausbauen will und dann den Menschen Zukunftsszenarien verkauft, die irgendwie schrecklich sind, ihnen Angst macht und gerade eher den Mut nimmt, weil man aber weiß, hey, das zieht.
Ja, sage ich einfach nur ja. Die Gefahr ist natürlich immer, ne? Ich meine, Storytelling kannst du immer in beide Richtungen machen. Ich sag mal, mit einem Brotmesser kannst du ein Brot schmieren und was essen oder du kannst jemanden damit abstechen. Das ist immer die Frage, in welcher Absicht man sowas halt einsetzt. Und ich glaube, natürlich sind so dystopische Geschichten, ziehen die. Ne? Und auch die Filme, die so dystopisch, weil du kannst ja nicht immer Terminator oder sowas anführen, wo du sagst, okay, ästhetisch cooler Film, aber die Vision, die da gezeigt wird, ist ja grauenhaft, ja. Ja, ich glaube, da können wir einfach nur immer gegenhalten und sagen, lasst uns auch die guten Visionen irgendwo bauen, ja, und lasst uns die, weil darum geht es ja eigentlich, also, wo willst du, in welcher Welt willst du leben? Das ist ja die Frage, die man sich stellt. Also mit der, die sozusagen eine, nicht die beste Entscheidung, eine gute Entscheidung, sondern eine Entscheidung zu fällen, wie, was will ich von heute an ändern mit mir als Mensch, mit mir als Organisation, um zu einer guten Vision zu kommen, zu einer guten Zukunft zu kommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da muss ich mir halt überlegen, bin ich in der Lage, das zu differenzieren, ob ich jetzt gerade ein dystopisches Buch lese und sage, ach du gute Güte, oder ob ich jetzt sage, naja, cool, also kann auch mit Robotern nicht nur Krieg führen, sondern kann da vielleicht auch in der Pflege was machen. das ist eine Frage, glaube ich, wieder, da sind wir wieder bei der Haltung, aber auch, glaube ich, so wer leitet das Narrativ und wie reden wir darüber und wo können wir auch uns da gemeinsam dann auch vielleicht Mut machen. Ne? Aber es wird, bin ich 100%, es wird auf jeden Fall immer schwieriger, weil ich kann auch nicht mehr überprüfen, was wie funktioniert. Ich meine, solcher Content wird ja mittlerweile einfach künstlich auch generiert. Da gibt's ja Sachen. In der Politik glaube ich ja schon niemand mehr irgendwas, ja, weil das hat ja nicht was mit Fake News zu tun, sondern es ist ja mittlerweile einfach, setze mich in eine Talkshow und behaupte irgendwas, was ich in 2 Sekunden, ja, haben alle von Trump anscheinend gelernt, was ich in 2 Sekunden einfach irgendeinen Scheiß erzähle, wo ich aber Stunden brauche, um das wieder klarzustellen. Und ich glaube, da müssen wir uns selber als Menschen und einfach mal, also wirklich auch selber mal an der Nase packen und sagen, was wollen wir denn eigentlich, ne? Haben wir da Bock drauf, ja? Oder wollen wir nicht einfach auch in einer Welt leben, wo es schon genug Stress gibt, ja? Und wir werden immer mehr Menschen werden. Das wird immer, also für das Gesamtsystem natürlich immer stressiger. Also müssen wir da Entscheidungen fällen, die jetzt nicht nur auf heute einen Impact haben, sondern in 10 Jahren.
Gutes Stichwort. Lieber Olli, wie malst du dein Bild, Olli, in 10 Jahren? Wie kommst du dahin?
Wie ich da hinkomme? Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, was einem hilft oder was mir hilft, dass ich immer mal so über meinen eigenen kleinen Olli-Purpose so nachdenke. Also was ist denn das, was mich so wirklich antreibt? Und ich weiß, hier bestimmt schon auch schon mal über Stephen Covey gesprochen. Ich komme mit dem Buch ja echt extrem gut klar, dieses 7 Habits of Successful People, glaube ich, heißt auf Englisch. Und da geht es so ein bisschen so um das Thema so, was für ein Paradigmum, was ist denn der Singular von Paradigma?
Das ist das, der Singular.
Ist der Singular?
Paradigmen.
Ah, genau, da, danke. So. Und dann ist das, keine Ahnung, ist das Macht, ist das Geld oder ist das irgendwie sowas? Ne? Und ich glaube, wenn man sowas für sich selber findet, dann kann man natürlich auch seine eigene Zukunft so ein bisschen daran ausrichten, ne? Weil man dann auch sagt, okay, was für Entscheidungen fälle ich denn jetzt, damit ich in dem Bereich irgendwie vorankomme? Ja? Also bei mir ist das zum Beispiel, ich brenne dafür, Menschen dabei zu unterstützen, sich zu verändern. Ja, das mache ich in der Rolle als Vater mit meinen Kindern, das mache ich vielleicht auch als Ehemann, als Unternehmer, als Ehrenamtler, keine Ahnung, in der IHK. Also das heißt, wo kann ich jetzt irgendwie, und dann kann ich mir eine Zukunft bauen, wo ich gucke, wo kann ich denn da möglichst viel Impact kriegen. Ne? So ein bisschen ja nach meinem Freund Alfred Adler zu sagen, hier, wie nur wenn du einen Impact, also wenn du einen Beitrag leistest, dann bist du glücklich. Ne? Und ich glaube, wenn man sich sowas dann sucht, dann kann man auch für sich selber dann, und der Olli sich dann auch Sachen suchen, wo ich sage, hey, die neue Herausforderung, die muss eine sein, ja. Ich meine, in 10 Jahren, da bin ich Mitte 60, so werde ich sicherlich keine Innovationsagentur mehr leiten oder irgendwie sowas. Aber ich kann bestimmt noch irgendwo Einfluss nehmen, kann vielleicht irgendwo in der Lehre sein oder kann irgendwie auch in einer Nachfolgesituation vielleicht Unternehmen helfen, ne, da zusammenzukommen. Das sind so meine Kuckucksuhr, die, falls ihr euch gewundert habt, ich habe nicht das Fenster aufgemacht. Ich glaube so, das geht natürlich über, wenn man selber sich ein bisschen Gedanken macht, nicht einfach, was ist morgen? Du hast das so gesagt, Florian, ne? dass viele auch so rein taktisch, ne, auch in Unternehmen arbeiten, einfach sich mal so ein bisschen so mal kurz zurückziehen, mal überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann zu sagen, weil ich meine, 10 Jahre klingt erstmal viel, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, was vor 10 Jahren jetzt war, ja, irgendwie 2014, so, das ist ja auch gar nicht so weit her, ne? Ich glaube, da muss man einfach immer gucken, dass man da sich auch nicht zu große Schritte dann vornimmt, sondern eher sagen, so, auf welchen Iterationsintervallen kann ich das denn überprüfen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ne?
Prima, lieber Olli. Also in guter alter Tradition fragen wir, wenn wir Gäste haben, am Ende immer, gibt es eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, eine Sache, die du noch loswerden möchtest, die dir sehr wichtig ist, hier zum Ende hin zu sagen?
Boah, ehrlich gesagt, habt ihr mich coole Sachen gefragt. Nein, das macht mir auch total Spaß. Hat auch mal, also in dieser kondensierten Form und im Kontext habe ich das auch noch gar nicht so richtig oft erzählt. Deswegen habe ich das am Anfang ja auch so ein bisschen gesagt, also auf die Organisation zu gucken, also einen systemischen Blick zu haben. Ne? Gleichzeitig aber auch zu sagen, nur mit iterativen und kundenzentrischen Methoden, meiner Meinung nach, kommt man dann voran. Also kann man sich dann sozusagen auch als Organisation entwickeln. Deswegen finde ich ja genau eure Kombi total spannend und weil das natürlich Themen sind, die vielleicht ja im ersten Moment jetzt so nicht so oft zusammen genannt werden, aber eigentlich finde ich ja gar nicht ohne einander funktionieren.
Vielen Dank, Olli.
Ja, sehr gerne. Ich danke euch.
Ja, lieber Olli. Dir vor allen Dingen alles Gute. Du hast jetzt einiges vor, wie du eingangs gesagt hast. Ich glaube, das können wir nochmal erwähnen. Für die Zukunft. Und naja, vielleicht sitzen wir in 10 Jahren nochmal hier. Wir wissen es nicht.
Ja, wäre cool, oder?
Das wäre cool.
Rentner-Podcast.
Noch lange nicht. Oder wir lassen das dann einfach eine KI erledigen, die einfach nur so toll und frisch aussehen, wie wir jetzt aussehen. Ja, dann lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.